Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama. Hallo Bettina.
Hallo.
Wir hatten ja vor einigen Folgen unser Gespräch über Hiroshima. Und da habe ich von diesem kleinen, verwunschenen Shinto-Schrein berichtet, der da am Berghang liegt und meinte, das ist ein Powerspot.
Mhm.
Powerspot ist so ein Konzept, das man in Japan oft antrifft. Das sind Orte mit einem besonderen, ja, man muss schon fast sagen, spirituellen Energiefeld, das einen auflädt mit Kraft. Nach meiner Erkenntnis meistens religiöse Orte, also Tempel oder Schreine, solche Sachen. Aber es kann eben eigentlich alles andere auch sein, oder? Welche Orte können einem Energie zurückgeben, die man vielleicht im Laufe der Reise oder des Tages verloren hat? Und vielleicht gibt es ja sogar auch Orte, die das Gegenteil bewirken. Das können wir ja mal schauen.
Die gibt es, glaube ich, definitiv. Ich hatte ja schon mal in einer Folge, ich glaube, es waren auch bei den geheimen Stars, über das Hochhaus in Osaka, Abeno Harukas, berichtet. Und da würde ich eben auch schon sagen, dass das für mich so ein Powerspot ist. Weil ich kann es nicht so ganz fassen, was das so besonders macht. Wer die Folge gehört hat, hat es vielleicht noch so ein bisschen vor Augen. Wer die Folge noch nicht gehört hat, ganz kurze Beschreibung. Das ist ein Hochhaus mit Geschäften und allem Möglichen. Und oben sind Aussichtsetagen über 2 Stockwerke. Es ist alles rundum verglast. Es gibt ein Atrium, also wie so eine Terrasse in diesem verglasten Rundweg quasi drin. Und das ist alles sehr luftig, sehr leicht. Man hat eine ganz tolle Sicht über die Stadt bei gutem Wetter. Also mir gibt das irgendwie was. Ich war schon auf vielen Aussichtsplattformen und Hochhäusern, aber das ist mein Powerspot. Ich habe auch immer das Bedürfnis, wenn ich in Japan bin, ich möchte auf jeden Fall aufs Abeno Harukas. Also irgendwie gibt mir dieser Ort was. Ich kann nicht sagen, wie das funktioniert und warum, aber es hat sowas, es triggert mich irgendwie im positiven Sinne. Das finde ich halt spannend herauszufinden. Für wen ist was ein Powerspot, wo andere vielleicht einfach nur müde gähnen oder sagen, naja, dit war dit.
Ja, hast du das Gefühl, das hat mit bestimmten Erinnerungen zu tun? Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass das im Normalfall bei unseren Tagesabläufen das Ende ist. Und zwar nachdem wir in Nara, der alten Hauptstadt, waren, mit den Tempeln und dem Buddha. Ob das vielleicht damit zu tun hat, dass das so ein Kontrast ist und dann auch so den...
Ja, ich glaube ich irgendwie nicht, weil dieser Tag in Nara... Also da geht man natürlich sehr viel zu Fuß, aber eigentlich ist Nara ja so eine ganz friedliche, ruhige, schöne Stadt. Wir sind ja gar nicht
Städtchen,
so im Zentrum, sondern wir sind ja eben in diesem Gebiet, wo halt diese Tempel und so weiter stehen. Und das ist ja auch alles sehr schön und weitläufig. Und wenn ich da war, war es eigentlich auch nie besonders überfüllt. Also diese Hirsche, das ist immer ein bisschen so ein Stressfaktor und diese Rehe, dass sie eigentlich das Essen oder irgendwas wegfressen. Aber davon abgesehen, finde ich das eigentlich immer einen sehr entspannten Tag dort. Dann noch dieses leckere Essen. Und so ein bisschen ist es eher dann so, oh, und jetzt nochmal aufraffen, zu diesem Ding zu fahren.
Ja.
Wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, würde ich es eher skippen und nach Hause fahren, so als Teilnehmer. Aber dann, ich ja jedes Mal wieder, denke ich, ja, Gott sei Dank, bin ich da jetzt mitgekommen.
Was wir ja auch beim letzten Mal gar nicht erwähnt haben, die Aufzugfahrt ist schon ein Erlebnis.
Ja,
man steigt
super,
man muss erstmal
cool,
ein Ticket kaufen, dann steigt man in den Aufzug, also in den richtigen Aufzug, der nach oben führt. Es ist dunkel, dann geht das nach oben und plötzlich fallen glitzernde Sterne vom Himmel und Streifen und es kommt so eine Musik. Und auf der einen Wand des Aufzugsschachts sind eben ja so Lichter angebracht im Verlauf dieser 35 Stockwerke, die dann natürlich diese Illusion einer Animation ergeben, einer sich verändernden Sternenlandschaft, wenn man so will.
Das würde man jetzt so ins Weltall aufsteigen.
Ja, haben wir letztes Mal gar nicht erwähnt, das wollte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen.
Stimmt, das ist ein ganz wichtiger Teil, der gehört zum Erlebnis unbedingt dazu, diese Aufzugfahrt, die ist echt cool gemacht. Aber jetzt, also das ist ja schon ein von mir bekannter Powerspot, jetzt würde mich mal interessieren, was ist denn dein Powerspot oder auch so in der Reise, wo du sagst, ich kann mich schon drauf freuen, da kann ich meinen Akku wieder auftanken?
Erstmal was ganz Unspektakuläres, hat ein bisschen Verwandtschaft zu deinem Hochhaus. Und zwar, wenn wir in Tokio unterwegs sind, dann sind wir auch auf der Ginza. Das ist so eine große Einkaufsstraße mit nur Luxusgeschäften. Für mich eigentlich ehrlich gesagt relativ uninteressant, weil A, ich kann mir da nichts leisten, B, da ist es voll. Und naja, heutzutage gibt es diese Geschäfte ja eh auf der ganzen Welt, die meisten. Ne? Bis auf natürlich das berühmte Mitsukoshi-Kaufhaus, das gibt es meines Wissens nach noch nicht außerhalb Japans. das war immerhin mal wirklich so ein Riesending weltweit und deswegen gehen wir da hin, weil es auch auf der Route liegt, flanieren da einfach frei so ein bisschen rum mit Treffpunkt. Und in dieser freien Zeit gehe ich meistens einfach auf das Mitsukoshi-Kaufhaus oben auf die Dachterrasse. Mhm. Hochfahren, da ist dann ein kleines Café, wo man sich einen Eiskaffee oder einen Saft oder sowas holen kann. Und dann setzt man sich dann einfach da auf die Dachterrasse und lässt man ein bisschen die Füße baumeln und die Seele eben baumeln. Hat da keine Aussicht oder sowas, aber es ist eben frische Luft und ein bisschen ruhiger auch als da unten im Trubel. Dann sind da manchmal Pärchen, die sich unterhalten oder Familien mit Kindern, die da so ein bisschen rumlaufen. Und es hat eben so eine Flair von so einem Refugium aus der Hektik der Großstadt.
Habe ich auch gerade dran gedacht, ja. Weil ich finde, das ist auch so schön angelegt, weil das hat so Holzbohlen oder wie man das nennt, als stimmt. Bohnen über so verschiedene Etagen und ganz viel Grün, also so Bambus und verschiedene so pflegeleichte Grünpflanzen und eben auch so ein bisschen so ein Mama-Treff. Also da sind viele Mütter mit Kinderwegen und die Kinder spielen halt da auf diesen Abstufungen mit diesen Treppen und so. Und ich glaube auch in dem Bereich, bevor man dann auf die Terrasse geht, läuft oft entspannende Jazzmusik. Und ja, da habe ich auch dran gedacht, dass das, finde ich, auch immer so ein richtig schönen Rückzugsort. Also es ist auch so ein bisschen trubelig, wenn da eben die Mütter sich gerade alle treffen, aber im Großstadtdschungel so eine Oase der Erholung irgendwie. Mhm. Und es gibt aber natürlich auch Orte, die bewirken das Gegenteil. Da hat man das Gefühl, es ist wie in so einem schwarzen Loch, es wird einem jegliche Energie ausgesaugt. Ich weiß nicht, ob es das auch schon gibt als Begriff, das Gegenteil von einem Powerspot. Interessanterweise ein ambivalenter Ort, er kann sowohl Power- als auch Anti-Powerspot sein für mich in Kyoto. Die Straße hoch zum Kiyomizu-dera. Eine Gasse, gesäumt von Geschäften, zieht sich relativ lang den Berg auf, bis man dann endlich bei diesem Tempel ist, beim Kiyomizu-dera. Und das ist eigentlich ein wunderschöner Weg. Du meintest, das ist diese Treppe, die dir ständig bei Instagram unter die Nase gehalten wird, richtig?
Ja, die Instagram-Treppe.
Die Instagram-Treppe, genau.
Weil neulich erst wieder gesehen.
Die ist sehr malerisch, das sind halt so alte Gebäude, es sind Geschäfte mit so japanischen Sachen, also sei es Töpferei oder Souvenirs und so weiter. Aber es ist wirklich sehr schön gestaltet, sehr geschmackvoll. Auf diesen Instagram-Fotos ist sie natürlich mal menschenleer. Und ich habe die auch einmal so erlebt, als ich ganz früh morgens schon dort war, weil ich Teilnehmer zu einer Teezeremonie, die dort in der Nähe stattfindet, hinbegleitet habe. Und ich habe da aber nicht selber mitgemacht und habe dann diese Gelegenheit genutzt, mal diese Treppe im Instagram-Style quasi zu genießen. Mhm. Ich war fast die einzige Person. Die Geschäfte hatten schon offen. Ich konnte ganz gemütlich in alle Läden rein, mit den Angestellten plaudern. Alles, was man halt sonst nicht kann, wenn man da immer nur auf dem Weg zum Tempel hoch ist. Also so war es herrlich. Ich habe es total genossen. Richtig schöner Ort. Da geht's manchmal dann noch so weiter, wenn man zwischen zwei Geschäften durchgeht. Ach, da hinten ist ja auch noch was. Ach, da gibt's ja tolle Sachen. Also die positive Seite, wie ich die sonst immer erlebe als Reisebegleitung, ist, also schon so im Laufe des Tages, nicht direkt am Morgen, sondern eher so die Mittagszeit, Nachmittagszeit rum, voll gesteckt mit Touristen, die alle dieses wunderbare Ambiente genießen wollen, das dann eben nicht mehr existiert. Es ist wirklich super voll. Wir wollen da eigentlich nur hochgehen zu diesem Tempel. Also es ist keine Zeit, um jetzt stehen zu bleiben und so ein bisschen die Auslagen zu bewundern der Geschäfte. Beziehungsweise es wäre Zeit, wenn es halt nicht so voll wäre. Also man muss wirklich auf der Hut sein, weil es wollen ja auch nicht alle hoch, manche wollen ja auch runter und manche bleiben halt stehen und wollen sich die Geschäfte und die Auslagen anschauen. Also das finde ich dann echt immer, wenn man dann oben ankommt, da ist wieder so ein bisschen weitläufiger, bevor man dann zu dem Tempel kommt. Oh, da denke ich immer so.
Für mich ist das einfach nur ein super stressiger Ort. Das ist tatsächlich mit der stressigste Ort gewesen in den letzten Jahren, weil es so unfassbar voll ist. Und dann gerade dieser Kontrast, wenn man sich so freut, ah, das ist jetzt die Altstadt. Mhm. Ja, gut, hast nicht viel. Und wir hatten wirklich Teilnehmer, die da wie einen Nervenzusammenbruch bekommen haben. Ja. Das heißt Nervenzusammenbruch, aber die hatte da richtig danach Dampf abgelassen und da ging es nicht gut. Kein schöner Ort gewesen. Für meine Definition von so einem Powerspot wäre das jetzt zu, ja, wie soll ich sagen, zu weltlich. Also ich, wie ich ja eben schon meinte, wahrscheinlich, ich verstehe da eher so ein bisschen so, ja, so Gefühle von, als wäre da irgendeine Energie. Und für mich, die Energie, die da ist, ist einfach nur, dass es total voll ist und super stressig.
Ja, sie kommt nicht vom Ort, sie kommt von den Leuten. Ja. Damit hast du vielleicht recht.
Ja.
Aber ich dachte halt, wenn ich jetzt an so eine Situation
oder einen
Ort denke, wo ich danach immer erstmal denke, okay, jetzt ist der Akku komplett leer, dann fällt mir halt als erstes der Weg über diese Treppe ein. Ich meine, bei mir kommt das auch wirklich daher, dass ich halt immer so gern in diese kleinen Geschäftchen stöber. Und wir können nicht stehen bleiben. Und das ist, ich gehe so dran vorbei und ich weiß, nein, und danach ist auch keine Zeit mehr, dahin zu gehen. Das macht für mich wahrscheinlich immer doppelt stressig.
Es war halt eben in den letzten Jahren vor 2020 ganz Kyoto. Zumindest die großen Attraktionen Kyotos sind immer mehr so geworden. Also auch der Goldene Pavillon, Fushimi Inari Schrein mit den Tori, alle so, dass man eigentlich froh ist, wenn man wieder raus ist. Mm. Wenn man sich dann die Fotos anschaut, denkt man sich, ach, war eigentlich total schön, ne? Weil dann, man fotografiert natürlich immer so, dass man möglichst wenig Leute sieht. Aber in dem Moment ist man dann auch immer so ein bisschen froh oder sagt halt, ja, dit war dit, wenn man wieder raus ist. Ja, weil es eben so voll ist, diese großen Attraktionen. Und da habe ich in dieser Stadt und in diesen Tagesabläufen habe ich auch zwei Punkte gefunden irgendwann, wo ich so ein bisschen auftanken kann, beziehungsweise die so ein bisschen ambivalent sind eigentlich von den Gefühlen, die man da kriegt. Das ist einmal vor dem Ginkakuji, also dem silbernen Pavillon. Eigentlich eine sehr schöne Anlage, die eben auch nicht so überrannt ist. Naja, es ist halt trotzdem eine berühmte Touristenattraktion. Da gehen wir dann durch mit einem Zeitpunkt, dann treffen wir uns wieder. Ich bin natürlich nach dutzenden Besuchen, sage ich jetzt einfach mal, gehe ich da relativ schnell durch. Und wenn man dann in eine Seitenstraße reingeht, so 100 Meter, kommt ein kleiner Shinto-Schrein am Waldrand. Also nichts Besonderes, schon so ziemlich abgerockt eigentlich. Eben kein großes Gebäude, da ist auch keiner, da gibt's kein Personal, halb zugewachsen. Im Vergleich zu diesem cleanen, schönen buddhistischen Tempel hat das so eine ganz eigene Stimmung da, weil es so hat das Gefühl, da ist wie so der Waldgeist, der wohnt da und beobachtet einen und sagt, was machst du hier? Ich schicke dir jetzt erstmal 500 Moskitos vorbei, um dich zu testen. Da kaufe ich dann gerne auch einen Glücksbringer oder werfe da ein bisschen was rein. Das ist so ein bisschen mein, wo man mal so religiöse Gefühle abholen kann, die man eben nicht immer kriegt, wenn man mit so vielen Touristen zusammen ist, so vielen Menschen. Aber es ist eben gar nicht so sehr, ach, hier ist es aber schön, sondern eher so ein bisschen,
da ist irgendwas, da ist aber was. Ich weiß nicht was. Noch.
Ja. Und das Ganze nochmal potenziert ist auch in der Nähe vom Fushimi Inari Schrein. Das sind diese vielen, vielen roten Tori, den Berg rauf. Und wenn man durch diese Tori-Tunnel geht, sage ich mal, gibt es irgendwann eine kleine Abzweigung, da kann man ausscheren, ein bisschen den Berg hoch und da ist wiederum ein kleiner Seitenschrein. Da geht man erst so ein Stück am Bambuswald vorbei und kommt dann zu diesem Schrein. Es ist wirklich nicht gelogen, während man da diesen kleinen Hügel raufgeht, also meine ich, würde man schon so eine leichte, wie so ein Vibrieren spüren. Wie weißt du, wenn du so ein bisschen, wenn man seine Zunge an eine Batterie hält oder so. Ja, irgendwas ist da komisch.
Habe ich noch nie
und gemacht. Ich bilde mir auch gerne solche Sachen ein, aber ich hatte eine Teilnehmerin, unabhängig davon, die kam runter und meinte, ich habe da so einen Schrein entdeckt, mir geht's total komisch. Irgendwas war da, so, ich habe ein ganz komisches Gefühl. Wirklich. Und ich meinte, ja, war das der und der? Ja, okay, da habe ich auch immer so ein ganz komisches Gefühl. Also weder, es ist nicht Euphorie oder Glück, aber als auch nicht so ein Feeling of Doom, also man fühlt sich da jetzt nicht schlecht, aber irgendwas reibt einen so richtig auf. Und einmal bin ich da gewesen und dann wieder den Hügel runter und mir kam so eine kleine Gruppe von Asiaten entgegen, also Besuchern. Und eine Frau hat auch offensichtlich wie so Tai-Chi-Bewegungen gemacht, weil sie auch anscheinend gespürt hat, da ist jetzt irgendwas, mit dem ich umgehen muss. Irgendeine Energie. Ja.
Der spirituelle.
Ja. Aber wie gesagt, ich hatte auch schon Teilnehmerinnen, die mir das unabhängig von meiner eigenen Beobachtung bestätigt haben. Komischer Ort.
Ja, interessant, aber ich überlege jetzt gerade, ich war da ja bestimmt auch schon mit dir und ich habe jetzt gar nichts erinnert, bin ich taub an diesem Sinn vielleicht. Bei mir ist es dann eher in der Stadt, im Shoppingcenter, so vielleicht. Ja, aber total spannend. Man kennt es ja, es gibt manchmal so Orte und irgendwie, wie du sagst, man hat so ein komisches Gefühl, was man nicht benennen kann. Mir fällt jetzt nur leider, also da müsste ich jetzt noch länger drüber nachdenken, ob mir da mal einer einfällt. Als ich alleine 2 Wochen in Japan unterwegs war, war ich in Osaka und da gibt's immer noch den Park von der Weltausstellung, die dort einmal stattfand. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr wann. Ich glaube irgendwann in den 70ern oder so. Also schon ziemlich lange her. Entsprechend schaut der halt auch aus. Also es steht auch in Reiseführern immer drin. Könnt ihr mal nachgucken, wenn ihr einen zu Hause habt. Das hat so eine Statue als Symbol. Ein spitzer Kegel mit einem grimmigen Sonnengesicht drauf oder so. Klingt erstmal nicht so einladend. Aber das hat mich irgendwie auch auf so einer komischen Ebene angesprochen. Also ich fand es nicht schön, aber irgendwie dachte ich, das ist total spannend. Da will ich hin. Und das ist wirklich super weitläufig. Also konnte man gar nicht alles anschauen an dem Tag. Gab es auch ganz tolles Völkerkundemuseum, riesengroß. Das war schon so super. Und vielleicht lag es daran, danach war ich echt so voll, also so mein Hirn war kurz vorm Platzen mit den ganzen Infos, die ich da bekommen habe. Weil ich hatte da so eine PlayStation Portable umsonst in die Hand gedrückt bekommen.
Ja.
Und das war so cool, da konntest du ja wirklich zu jedem Exponat ein kleines Filmchen oder ein Tonbeispiel oder so anhören. Es war richtig cool. Ich dachte echt so, wow, das so muss Museum sein irgendwie. Danach, ich hatte nicht mehr so viel Zeit, weil ich war wirklich 2 Stunden oder so in diesem Museum. Ich wollte unbedingt so einen erhöhten Spazierweg langgehen, den es dort gibt. So ähnlich wie, man kennt das, diese Baumwipfelpfade. Sowas war das im Prinzip, was dort eben auch durch so ein kleines Wäldchen, was da an dem Park angrenzte oder dazugehörte, durchgebaut war, zu so einem Aussichtsturm dann auch. Also der Park war sehr weitläufig, es war nicht viel los, es war super heiß, mitten im August. Und ich bin da alleine so lang gestapft über diesen Pfad und das war schon irgendwie auch eine besondere Erfahrung. Also man hat ja das Gefühl, man läuft mitten durch die Bäume und wir haben es ja schon oft erzählt, in Japan im Sommer leben diese Bäume alle. Also sie sind super laut, weil da Zikaden und was weiß ich was drin sind. Und natürlich sind auch, während ich da langgelaufen bin, die ganze Zeit da Insekten kreuz und quer geflogen, also auch große, die man sonst jetzt nicht unbedingt so am Boden antrifft. Und die saßen dann zum Teil da auch, so riesige Libellen und Zikaden und das weiß ich. Und das fand ich irgendwie total beeindruckend. Und dann war ich am Ende an diesem Turm, das war einfach nur so ein Stahlgerüst mit so einer Gittertreppe im Ende. Also ist nicht besonders optisch ansprechend oder so. Aber da hatte man dann eben so einen Blick über den ganzen Park. Es war irgendwie so ein ganz besonderer Moment. Und dann waren da 2 so andere junge Typen, auch irgendwie so Studenten in ihren Semesterferien. Und ich habe die gefragt, ob sie ein Foto von mir machen. Und die wollten dann, glaube ich, mit mir zusammen noch irgendwie ein Foto machen, weil ich so, irgendwie so komisch. Aber ich glaube, vielleicht habe ich das auch so ausgestrahlt, dass ich gerade irgendwie so total geflasht war von diesen Eindrücken. Vielleicht auch dieser Kontrast im Museum, dieses ganze Wissen, also so, ja, auf so einer theoretischen Ebene, sage ich jetzt mal. Und dann dieses Naturerlebnis. Das war es eigentlich auch so ein Ort, wo ich gesagt habe, da möchte ich unbedingt irgendwann nochmal hin, wenn es die Zeit erlaubt, in diesen Weltausstellungspark. Mhm. Das, ja, war irgendwie eine ganz besondere Atmosphäre.
Ich war da auch noch nie. Das ist da bei Suita, glaube ich. Da waren wir früher immer in der Asahi-Bierbrauerei.
Ah ja.
Und in so einem alten japanischen Wohnhaus. Wusste ich gar nicht, dass du da so starke Eindrücke hast. Aber das ist sicherlich auch alles in deinen Reiseberichten drin, ne? Von deinem Jahr in Japan, da steht das sicherlich auch drin.
Bestimmt. Also ich hatte damals für alle Daheimgebliebenen einen privaten Blog gemacht, wo ich dann jeden Tag, also wirklich jeden Tag, und wenn nicht, habe ich es, glaube ich, nachgeholt, reingeschrieben habe. Jemand war so nett und hat mir das dann tatsächlich als Buch gebunden, also in gedruckter Form geschenkt. Ich habe da irgendwann nochmal angefangen, das zu lesen. Ich habe es schon wieder komplett vergessen. Jetzt bekomme ich Lust, da mal wieder reinzuschauen.
Ja, ich dachte mir neulich auch, vielleicht könnte man da sogar mal...
Stimmt, da könnte man mal so Auszüge eigentlich draus vorlesen, auch von den Kommentaren. Also,
ach, die sind auch mit in dem Buch?
Ich glaube schon, ja. Also da sind wir dann... Ja, also, ja.
Das ist ja fast schon ein historisches Dokument.
Ja, inzwischen schon. 2009 ist schon wieder ein ganzes Weilchen her, ja.
Durch meine Schilderung von diesem etwas schon fast unheimlichen Energiefeld bin ich jetzt schon gedanklich fast schon bei so Lost Places oder so Spooky Places. Und zwar haben wir früher in der Nähe von Hiroshima auf einer Insel übernachtet. Und diese Insel heißt Okunoshima, auch bekannt als Bunny Island. Googelt das mal. Das ist eine ganz kleine Insel in der japanischen Inlandsee. Und die war bis, ja, so 1950er, war die gar nicht auf Landkarten verzeichnet. Und warum nicht? Weil dort fanden geheime Experimente statt. Verbotene Dinge fanden dort statt. Und zwar ist es für die Historiker interessant, ich habe selber keine Ahnung, aber soweit ich weiß, wurde nach dem Ersten Weltkrieg der Einsatz von Giftgas und die Produktion von Giftgas untersagt. So, weltweit. Weil das eben eine Waffe ist, wo sich alle geeinigt haben, das wollen wir nicht nochmal machen. Führt zu nichts Gutem, im Gegensatz zu anderen Waffen, ja genau. Aber Japan im Zweiten Weltkrieg dachte sich, oh, wir sind ja nicht dumm, wir machen aber trotzdem Giftgas auf einer Insel, die auf keine Karte zu finden ist, die so klein ist, dass sie auch nicht auffällt. Und da machen wir halt Giftgas. Und wer macht das für uns? ja, so ein paar arme Schlucker und Schulkinder. Das heißt, da waren Schulklassen im Einsatz, also Mädchenschulen, die da geholfen haben, diese Giftgasproduktion am Laufen zu halten. Die haben jetzt, waren jetzt nicht am Bottich, aber haben Stoff genäht für diese Ballons und für die Masken und so weiter. Und da wurde im großen Stil Giftgas hergestellt. Ja, das wurde natürlich dann irgendwann eingestellt. Aber aus dieser Zeit, so die Legende, stammt die extrem große Population an Kaninchen oder Hasen. Kaninchen und oder Hasen auf der Insel, weswegen sie heute eben bekannt ist als Bunny Island. Weil wenn man da rumläuft, am Rand, also an der Küstenstreifen, sind überall, du warst ja selber auch schon da, überall Häschen. sind die Schlappohren, die Meisterlampe oder wie heißt
Mümmelmann.
Das? Mümmelmann und Meisterlampe, also in Scharen. Und man sagt, das kommt eben aus dieser Zeit, weil die, das Gas, wenn das irgendwo entweicht, geht das ja erstmal am Boden entlang und das sind die Ersten, die sterben. Dann weiß man sofort, okay, wenn da irgendwie ein großer Haufen toter Kaninchen liegt, dann stimmt was nicht. Da leben ganz viele Kaninchen und das ist natürlich dann auch das Image geworden, diese Kaninchen halt. Dann wurde da dieses eine Hotel drauf gebaut. Ansonsten gibt es da keine Wohnhäuser. Die ist nicht bewohnt, bis auf das Hotel und die Bediensteten von dem Hotel, also die Angestellten. Die haben dann so ein Haus, wo die halt wohnen. Und ansonsten gibt es da ein kleines Museum zur Geschichte, zu dem, dieser Geschichte, die ich gerade umrissen habe. Und es gibt Überreste von diesen Fabriken. Wie nennt man das? Von diesen Anlagen, genau. Eine direkt in Küstennähe und eine oben auf dem Berg. Da sind noch Gebäude da, also Gebäudestrukturen. Und oben sieht man noch die großen Vorrichtungen, wo dann die Kanister drauf lagen. Also, ja, wir haben da früher auch, das hat so ein bisschen mein Bruder eingeführt, der da auch ein paar Mal mit war, dass wir dann nachts noch eine Nachtwanderung gemacht haben auf den Berg drauf. So ein bisschen gruselig, gruselig. Dann gab es einen Sommer, in dem es ganz schlimme Überschwemmungen gab in der Region und die komplette Bahnlinie, die da für die Anbindung gesorgt hat, war kaputt. Also für Monate. Und dementsprechend konnten da auch keine Touristen mehr hin. Wir haben es trotzdem irgendwie geschafft. Bei diesem Ausflug standen wir vor dieser ehemaligen Anlage. Da habe ich gerade so erklärt, ja, hier war das und das. Plötzlich kommt da irgendwie so ein Mini-Kamerateam. Eine Frau, die Interview geführt hat und zwei Kameramänner oder so und meinten so, ja, hallo, warum sind Sie denn hier? Ich gerade so erst voll am Schwitzen und dann hier diese schreckliche Geschichte erkläre. Aber da hatte ich wirklich so auch überhaupt keinen Bock mit eigentlich mit der zu reden. In dem Moment war ich auch, glaube ich, nicht so richtig kooperativ, weil ich dachte, Mann, siehst du nicht, dass wir hier gerade am Arbeiten? Worauf ich natürlich eigentlich hinaus wollte, ist, dass dieser Ort eine negative Ausstrahlung hatte, zumindest solange man an diesen Überresten war. Oder zumindest eben eine gruselige Atmosphäre, wenn man das so nennen darf, in Anbetracht der Geschichte.
Also ich war ja auch schon öfters da, aber immer nur tagsüber. Sehr, sehr schöner Strand. Da kann man auch campen. Also gibt es so einen kleinen Campingplatz. Und die Vorstellung aber, dass man... Also ich selber habe mir diese Anlagen ehrlich gesagt noch nie angeguckt, weil ich war da immer nur zum Schwimmen. Diese Vorstellung, nachts dort zu zelten, das fände ich schon irgendwie... gruselig.
Ja, genau. Die Insel hat eben, die ist sehr schön gelegen, aber sie hat eben dieses gruselige, ja, wie so ein Lost Place oder so nennt man das heutzutage, glaube ich.
Also wir haben es ja jetzt etwas weiter gefasst, ne? Ja. Powerspot, Orte oder vielleicht auch Erlebnisse, die mit Orten zusammenhängen, die einem irgendwie so mit einem besonderen Gefühl zurückgelassen haben. Da ist mir jetzt auch noch eine Sache eingefallen. Und zwar, als wir nach der Sommerreise länger in Japan geblieben sind. Ich glaube, da wollten wir eigentlich nach Okinawa fliegen, aber aufgrund eines Taifuns fielen alle Flüge aus und wir sind sozusagen in Tokio gestrandet und mussten dann diese ganze Woche oder 10 Tage, was das war, in Tokio verbringen, mehr oder weniger. Auf jeden Fall habe ich da entdeckt, es gibt so ein Event, eine Art Installation, die man aber erleben muss mit allen Sinnen. So ein Kunstprojekt. Da habe ich gesagt, das finde ich total spannend. Da habe ich auch schon öfters was von gehört und gelesen und so. Da gehen wir hin. Und dann standen wir da echt auch ewig lange an in der brütenden Hitze.
Das war bei Odaiba auf dem
genau.
Betonwüste.
Wo auch diese Fernseh, Fuji Terebi oder irgendwas, so ein Fernsehsender ist. Wir mussten wirklich lange anstehen. Es war zum Teil im Schatten, aber auch zum großen Teil in der Sonne. Es hat ewig gedauert. Und dann waren wir aber irgendwann endlich dran. Es war schon so interessant, weil man hat so Hüllen für seine Handys bekommen, dass die nicht nass werden, wo man die reintun kann zum Umhängen. Dann hat man natürlich wieder, wie so oft in Japan, eine Tüte für seine Schuhe irgendwie bekommen. Man musste die Schuhe und die Socken ausziehen, wenn man welche anhatte. Und dann ging's los, ne? Dann kam man erstmal in so einen dunklen Tunnel und der Boden war aber voll Wasser, eingefärbtes Wasser. Man konnte nicht den Grund quasi sehen. Hat aber auch ganz angenehm gerochen. Da musste man erstmal so durchlaufen. Dann kam am Ende so versteckt so ein Mitarbeiter raus und hat einem irgendwie Handtücher gereicht oder irgendwie so. Und einen so weitergelotst um die Ecke, wieder durch den dunklen Gang. Dann war man in so einem riesigen Raum, wo der Boden aus so einem weichen Material war, also wie so ein Sofaboden, aber jetzt so komisch so eingesunken. Also es war so hügelig, aber eben so ganz weich, dass es nachgegeben hat. Manche Leute haben sich da wie so eine kleine Kuhle gemacht und da drin dann einfach nur so gechillt. Manche sind da
wie,
so...
Wie so Sitzsack, wie so Fatboys.
Genau, wie ein Boden aus Sitzsack oder so. Also... total faszinierend. Und dann gab es eben noch weitere Räume, also zum Teil eben auch, wo man im Wasser stand, dann wurde auf das Wasser wurden so Bilder projiziert. Es gibt einen Raum mit so einer Lichtinstallation und Spiegeln, wo man eben überhaupt nicht mehr erkennt, wo hört der Raum auf, wo fängt der an. Team Lab heißt, glaube ich, diese Gruppe, diese Künstlergruppe,
gut,
die das macht.
Gut, dass du sagst.
Und die sind inzwischen, also die waren damals wahrscheinlich schon bekannt, die sind inzwischen sehr berühmt. Es gibt ja so ein Museum für digitale Kunst in Japan, wo ich auch unbedingt mal hin möchte. Da haben die eben, ich glaube, das ist mit denen quasi zusammen gemacht worden. Und ich weiß auch von Bekannten, dass es auch in Museen auf der ganzen Welt solche Installationen, Räume von denen gibt. Und das ist wirklich, also ich finde, es ist eine einmalige Erfahrung. Ich bin total Fan von sowas. Ich fand es so super, dieses Brüten in der Hitze hat sich aus meiner Sicht total gelohnt. Das war das Beste, was ich jemals so erlebt habe in dieser Art, also Kunst, mit allen Sinnen quasi genießen. Ich denke da wirklich noch oft dran zurück und hätte total Lust, nochmal sowas mitzumachen oder mehr anzuschauen oder da durchzulaufen. Das hat mir auch sowas in mir ausgelöst. Ich war danach total euphorisch. Also es kann ich gar nicht anders beschreiben. Finde ich toll, wie man das so hinbekommen kann. Ich meine, du warst ja auch dabei. Ich glaube, du hast es gar nicht so empfunden vielleicht.
Ich fand das schon auch beeindruckend und schön und gut gemacht. Und ich würde es mir auch nochmal anschauen. Aber diese 90 Minuten in der prallen Sonne stehen, ich war mehrmals kurz davor zu sagen, ich fahre jetzt nach Hause. Ich halte es nicht aus. Und da drin ist es dann natürlich auch voll und irgendwie weiß man nie so genau, man läuft ja auch barfuß durch, ne?
Ja, ja, das war ja immer mit
Schuhe aus, ja, ja, genau. Nee, ich habe aber ganz viele Teilnehmer in den letzten Jahren gehabt, die das gemacht haben, die da in dieser Ausstellung waren. Also nicht in der wir waren, sondern in dieser jetzt.
In diesem Museum.
Neuen, quasi. Ja, genau. Mhm. Und auch wieder sowas, jeder, der so Japan-Fotos irgendwie als Hashtag folgt, hat das bestimmt schon ganz oft gesehen. Wenn Leute irgendwo in einem dunklen Raum stehen mit vielen bunten Lichtern und Farben, dann ist das meistens in dieser Ausstellung. Mhm. Aber es ist wirklich gut. Also ich hätte jetzt nicht in so eine, ich habe mich danach nicht spirituell bereichert gefühlt, aber es ja, ist auf jeden Fall gut, dass wir es gemacht haben. Interessant.
Ja, das finde ich halt eben spannend, dass es so unterschiedliche Orte sein können. Also weil ich kenne das auch, dass man manchmal so Kirchen oder Schreine oder Tempel hat, wo man auch so merkt, okay, kann ich irgendwie total nachvollziehen, dass das hier gebaut wurde oder dass man sagt, hier wohnt wahrscheinlich so eine Gottheit oder so. Mhm. Es ist ja bei diesen Schreinen oft in diesem Stein oder in diesem Baum. Da herrscht irgendwie so eine besondere Atmosphäre oder auch im Wald. Bei uns zu Hause gibt es so eine Stelle, das habe ich auch schon mal erzählt, wo ich das Gefühl habe, das ist so ein Powerspot für mich. Da ist irgendwas, was mich mit so positiver Energie auffüllt. Aber bei mir ist es wirklich auch oft in der prallen Zivilisation, könnte man sagen. Ich habe es ja jetzt schon genannt mit diesem Park, wo dieses Museum sicherlich dazu beigetragen hat. Dann jetzt diese Installation und mir ist dann vorhin eben auch noch eingefallen, es gibt in Kanazawa so ein Museum für moderne Kunst. Und das finde ich auch ganz toll. Also es ist dieses Gebäude, also mit diesen einzelnen Sachen, die sind es für mich gar nicht so, die da ausgestellt sind, sondern durch dieses Gebäude zu gehen, sich das anzuschauen, wie das alles so inszeniert ist, das finde ich so richtig erhebend irgendwie, ja, wie für manche vielleicht so ein Gottesdienstbesuch oder sowas. Also richtig, weiß ich auch, als ich mir das angeschaut habe, ich war so richtig begeistert und bin da so ganz euphorisch aus diesem Museum dann rausgekommen.
Hm. Ja, wenn du Kanazawa sagst, denke ich an ein kleines Café, Das liegt da an dem Fluss. Frag mich nicht nach den Flussnamen. Das ist bei mir immer ganz schlecht.
Kann ich
mir Japan hat ja auch so viele Flüsse. Wieso kannst du nicht alle Namen nennen?
Ja.
Da geht man von dem ehemalige Geisha-Viertel sozusagen.
Ja, dieses Teeviertel.
Ja, da ist von dort auch, ne? Geht man dann am Fluss entlang Richtung Innenstadt. Aber da ist es so ganz, das ist eine Wohngegend, aber viele alte Häuser, auch viele Teelokale, dezente Teelokale, wo man nicht genau weiß, darf man da überhaupt rein als normaler Mensch? Mhm. Und eben eine ganz ruhige, auf Englisch würde man glaube ich serene sagen, so eine Atmosphäre irgendwie erhaben.
Mhm.
Und am Ende, bevor man dann abbiegt und wieder langsam in die Betonwüste kommt,
mit
Autos,
und
beige und grau und kein Schatten, an einer Brücke, wo auch so ein Wehr ist, wenn ich mich recht erinnere, ist ein Mini-Café. Draußen ist ein kleiner Tisch, da arbeitet auch immer nur eine Person und da kann man sich dann halt eben ein Eiskaffee oder ein Kaffee oder vielleicht auch sogar mal ein Eis. Ich meine, der hätte auch so Milcheis oder so mal im Angebot gehabt. Da kann man sich dann hinsetzen, draußen an den einen Tisch, auf den Fluss schauen und noch ein bisschen diese Atmosphäre von dem Viertel genießen. Total schöner Ort, also meine Empfehlung. Aber ich sage nicht den Namen und ich sage auch nicht genau wo. Das heißt, ihr müsst
damit
mitfahren,
damit
ich
so
euch, damit ich persönlich euch das zeigen
Ach
kann.
Ach so. Du hast das erst entdeckt, nachdem wir da waren, oder? Weil ich kann mich jetzt gar nicht dran erinnern.
Kann sein, ja. Ich war das erste Mal ganz alleine da. Das hat natürlich dann oft mehr Impact.
Mhm.
Haben wir jetzt ja irgendwie schon herauskristallisiert, dass man alleine vielleicht empfänglicher ist für
solche
Sachen.
Ja.
Aber auch allen anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, denen ich das gezeigt habe, die waren auch alle meinten, das war so richtig toll gerade.
Mhm.
Weil das eben auch so ein, ja, so ein relativ junger Typ ist, der das macht. So ein bisschen hipper gekleidet, also nicht so der Standard, ich arbeite hier, weil ich mein Leben, hasse.
Nee, weil ich arbeite, mein Lebensunterhalt bestreiten.
Genau, weil ich muss. Sondern der macht das halt so. Das ist sein Ding. Wenn ich an Kanazawa denke, denke ich auch daran.
Ah.
Ja.
Ja, aber dann trägt vielleicht auch seine, vielleicht ist er ja auch Teil dieser Atmosphäre.
Ja, ja,
vielleicht. Der sich das vielleicht ausgesucht, auch diesen Spot erkannt und gedacht, ja, das ist der richtige Ort für mein neues Café. Wenn du jetzt von diesem Café erzählst, ist mir auch noch eine Geschichte eingefallen. Also es ist sehr breit gefächert, was
ja,
wir heute erzählen.
Bisschen.
Aber ist ja auch mal interessant, also eigentlich eher so Erlebnisse, die ein besonderes Gefühl zurücklassen oder so. Und zwar denke ich da daran, wie wir mal in Tokio abends noch an dem Fluss entlang gelaufen sind, in Asakusa. Wir wollten auf jeden Fall noch Nudeln essen gehen. Es war schon ganz spät und das ist immer so eine besondere Stimmung, wenn man so nach dem Trinken oder was auch immer sehr spät nachts noch mal eine Nudelsuppe essen geht in Japan.
Ja.
Das hat so eine ganz eigene Atmosphäre. Es hat eben auch schon sowas, ja, schon vielleicht was Spirituelles manchmal, diese warme Nudelsuppe in der Nacht, das Licht im Dunkel von solchen Ständen und so. Und auf jeden Fall sind wir da in so einem Nudelsuppenlokal gelandet. Das war auch so ein Typ, der hat das, glaube ich, so richtig aus Passion gemacht. Da lief auch so Jazzmusik. Und es war nicht so ein Standardrahmen, also wie man es sonst so kriegt, da gibt es ja verschiedene Varianten, sondern es war irgendwie so besonders leicht, habe ich es in Erinnerung, bekömmlich, auch mit viel Gemüse, also so gesund. Ramen in gesund, aber trotzdem nicht
super
langweilig.
Lecker, ja.
Sehr lecker. Und die Atmosphäre war auch irgendwie besonders. Also es lag natürlich schon an der Uhrzeit, meinte ich ja, aber dieses Lokal, es hatte auch irgendwie so ein gutes Flair mit dieser Musik. Und das war auch so, glaube ich, erklärt, warum er diese Suppen so macht und bla bla bla. Und die haben auch echt so gut geschmeckt.
Ja.
Und danach ist man auch so richtig beschwingt.
Ja, ich weiß.
Zurückgelaufen.
Ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Und ich war da sogar auch nochmal mit einem Teilnehmer abends, der meint, ich weiß nicht, wir sind da irgendwie zusammen gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe jetzt, ich wollte das nochmal mir anschauen. Ja, komm ich mit. Dann sind wir auch beide dahin, waren beide wieder sehr zufrieden. Ich erinnere mich, dass die da, ich glaube, die hatten mageres Geflügel da drauf und rohe Zwiebeln. Keine Frühlingszwiebeln, sondern Tamanigi, also normale, was wir als normale Zwiebeln kaufen, was eher ungewöhnlich ist in Japan eigentlich. Meistens sind es ja diese Frühlingszwiebeln, die überall drauf sind. Und das war schon so was Besonderes. Aber die Brühe eben leicht, aber trotzdem sehr schmackhaft. Ja, abends Ramen essen, da habe ich auch die eine oder andere schöne Erinnerung. Da gab es direkt neben unserem ehemaligen Stammhotel, auch in Asakusa, direkt ums Eck, war so eine kleine Ramen-Bar, die auch erst um 8 oder um 10 Uhr abends überhaupt erst aufgemacht haben. Das war Vater mit Sohn. Der Vater wahrscheinlich schon so um die 80, der Sohn 40, 50, schätze ich mal so 50. Super kleines Ding, sah eher aus wie so eine Art Abstellkammer.
Mhm.
Standen halt die Kanister rum mit irgendwelchen alten Öl und hier und da Zeitungen. Und da lief dann so ein kleiner, wahrscheinlich war es noch ein Röhrenfernseher irgendwie, wo immer Sport läuft. Man hat wirklich das Gefühl, man sitzt so halb in der Abstellkammer. Alles ist komplett verfettet und irgendwie mit Schmier überall drauf. Kakerlake habe ich nicht gesehen, aber hätte mich auch überhaupt nicht gewundert und auch nicht schockiert. Ist mir neulich eingefallen, es gibt wohl ein Sprichwort in Japan, die Kakerlake ist ein Zeichen dafür, dass es lecker schmeckt.
Okay.
Und die Schüssel Ramen 500 Yen oder weniger.
Mm.
450 Yen.
Also sehr günstig.
Sehr günstig, genau.
Fast geschenkt.
Ja, und aber eben auch nicht mehr als nötig, ne? Brühe, Nudeln, zack, irgendwie. Habe ich immer gern gemacht, weil da hat man sich so richtig gefühlt, das ist das echte Japan. Echter geht's nicht.
Ja, es hat ja eben auch so eine ganz eigene Atmosphäre in diese, ja, ich sag mal, es gibt die schäbigen Lokale, die sind einfach nur schäbig und da herrscht auch keine gute Stimmung.
Ja.
Also da hat man natürlich auch schon.
Ja.
Und es gibt halt diese vermeintlich schäbigen Lokale, wo aber so
Herzlichkeit.
Ja, oder so ein Arbeitsethos auch,
ja,
so eine
auch.
Ehre. Also das ist jetzt,
ja,
nur weil das jetzt so ein bisschen fettig ist, heißt das nicht, dass es da jetzt schlechtes oder vergammeltes Essen gibt.
Ja,
oder
genau.
So.
Das heißt,
also die legen halt einfach nur ihren Fokus komplett aufs Essen und nicht aufs Ambiente.
Ja, das hast
oder
du
so
beschrieben, dass man trotzdem, die beiden haben da trotzdem gearbeitet. Die waren ja jetzt nicht so, ach komm, jetzt nerv mich nicht, sondern das war halt denen ihr Ding. Die haben da diese Ramenbude betrieben, bloß die war halt eben nicht jetzt so high class. Ach ja. Jetzt sind wir doch wieder beim Essen gelandet.
Ja, ja. Jetzt fällt mir natürlich auch noch eine Geschichte ein, wie ich da auf dem Koyasan diese Nudelsuppe gegessen habe von diesem Stand. Aber ich weiß nicht, ob wir das vielleicht mal anders mal erzählen.
Das erzählen wir ein andermal, wenn wir mal das Thema Nacht oder so haben. Ja, da würde ich doch mal sagen,
haben wir
heute einen kleinen Rundumschlag gemacht.
Bunt gemischt, ein Potpourri.
Ja, einmal die Landkarte durchlöchert. Und mal schauen, wohin die Reise am nächsten Mal geht. Wohin die Reise für alle Zuhörerinnen und Zuhörer gehen sollte. Unsere Steady-Seite, das ist steadyhq.com/O zum F. Wenn ihr dahin klickt, wenn ihr dahin surft, auf dieser Seite.
auf der Internetwelle.
Das sagt man doch so. Let's surfen. Sagt man das nicht?
Das sagen die jungen Leute so.
Also wenn ihr dahin surft mal, dann könnt ihr uns bzw. unseren Podcast unterstützen, wenn ihr wollt und könnt. Wir wären sehr dankbar. Wir sind natürlich auch so dankbar für alle, die zuhören.
Und die uns weiterempfehlen.
Genau. In diesem Sinne.
Erstmal Energie tanken gehen.